Deutschlandfunk Kultur Interview.
Marc Kalmbach, er ist Director Research and Consulting beim Sinus-Institut. Und das ist das Institut, das für aktuell 8 verschiedene Organisationen, da geht die Bandbreite von der Bundeszentrale für politische Bildung über 2 Organisationen der katholischen Kirche bis hin zum Deutschen Fußballbund, das für diese Organisationen regelmäßig die Jugendstudie durchführt. Die Ergebnisse der Jugendstudie 2020 wurden heute veröffentlicht und über die wollen wir jetzt mit Marc Kalmbach reden. Schönen guten Tag.
Schönen guten Abend.
Die Jugendlichen, die nachts in Parks irgendwelche Corona-Partys feiern, scheinen ja doch eine kleine Randgruppe zu sein. Denn der Sonderteil, das Sonderkapitel, das es bei Ihnen noch gibt zur Corona-Krise, das sagt ja doch eher aus, dass die meisten Jugendlichen sich durchaus Gedanken machen und die Pandemie ernst nehmen.
Ja, absolut. Ich meine, wir müssen auch berücksichtigen, dass wir Teenager im Alter von 14 bis 17 Jahren fokussiert haben. Und ich glaube, die sind in Party-Crowds altersbedingt eher weniger vertreten. Zudem liefen unsere Befragung Ende April, Anfang Mai, wo die Jugendlichen erst kurze Zeit im Lockdown waren. Und für dieses Datum können wir sagen, dass die Jugendlichen sehr vorsichtig waren. Vor allem, was die älteren Mitbürgerinnen und Risikogruppen angeht, da mit Blick auf die gesagt haben, da müssen wir vorsichtig sein und wollen sie nicht gefährden. Auch wenn man natürlich von den Maßnahmen selbst genervt war.
Ja gut, vielleicht nicht von allen, weil es war ja die Zeit, als auch die Schulen zugemacht haben. Also fanden die das richtig, fanden die das einfach nur schick oder war das doch auch eine Belastung?
Nee, sie haben auch gesagt, die verfrühte Öffnung der Schulen ist nicht in Ordnung und sie hätten sich gewünscht, hier stärker mit eingebunden zu werden.
Eines ist in Ihren Studien in den letzten Jahren und auch in anderen immer wieder aufgetaucht und das steht diesmal, finde ich, ja auch wieder relativ deutlich drin. Also man muss vielleicht sagen, was die Corona-Krise angeht, sind die Jugendlichen zu dem Zeitpunkt relativ zufrieden gewesen mit dem Handeln der Politik. Aber insgesamt sind sie immer noch der Meinung, Politik und Jugend, das geht nicht gut zusammen. Die Politiker interessieren sich nicht für uns.
Ja, also ich meine, steht vor allem, sagen wir mal, der legitime politische Betrieb oder das politische Establishment in der Kritik und diese adressieren sie und sagen, wir fühlen uns zu wenig gehört, wir fühlen uns nicht ernst genommen. Und das erklärt auch den hohen Zulauf an solche, an Aktionen wie oder an Bewegungen wie Fridays for Future, die natürlich völlig anders ästhetisch, kulturell formatiert sind, wo die Vergemeinschaftungsform Jugendlicher viel treffender erwischt werden. Genau, also es macht auch in gewisser Weise Hoffnung, dass wenn man das geschickt anstellt, Peer-to-Peer-Ansätze fährt, dass da schon noch Beteiligungspotenzial abgeschöpft werden kann.
Ja, aber geschickt anstellt, da fühle ich mich natürlich als Medienmacher angesprochen. Was sagt denn Ihre aktuelle Studie dazu? Also klassische Medien völlig out?
Ja, ich meine, es ist natürlich mobile first bei den Jugendlichen, das ist ganz klar und die Politik oder politische Botschaften werden am ehesten noch verfolgt, wenn sie ganz kurz aufbereitet sind, wenn vielleicht noch irgendwie mit Stars und Sternchen ein bisschen was verknüpft wird, vor allem mit Blick auf bildungsferne Jugendliche, sonst die ja ganz schwer erreichbar sind für diese Themen, ja. Aber auch die öffentlich-rechtlichen Sender schneiden eigentlich ganz gut ab, denen sagt man, denen vertraut man und das sind auch diejenigen, die man konsultiert, wenn man sich dazu informieren möchte.
Stichwort bildungsferne Jugendliche, da können wir nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, wenn Sie sagen, dass natürlich Sachen wie Fridays for Future und Ähnliches für viele sehr attraktiv sind und eine neue Form der politischen Beteiligung. Aber gilt das wirklich für alle Schichten? Man hat ja immer das Gefühl, wenn man, das ist natürlich auch durch Corona jetzt kaum noch, aber die Freitagsdemos gesehen hat oder die Freitagsstreiks, das war doch eher so die obere Mittelschicht, die da auf der Straße war.
Genau, also es gibt diesen Bildungsbias, den auch die Shell-Studien, den Freiwilligen-Survey immer wieder dokumentieren, dass es, je höher man auf der Bildungsleiter angesiedelt werden kann, desto eher ist man auch offen für dieses Engagement. Aber als Thema, als solches, interessieren sich alle Jugendlichen, ja. Also das Klimawandel, auch Migration ist ein Thema, das über die Bildungsgruppen hinweg für wichtig erachtet wird.
Haben Sie eigentlich, oder war das noch zu früh, man muss das erklären, auch die Befragung zu Corona, also das, was jetzt in diesem Sonderkapitel in Ihrem Bericht steht in der Studie, ist ja nachgeschoben worden. Sie waren eigentlich schon fertig, als die Krise dann kam. Ja, das kennen wir aus allen Berufen. Das passiert in diesem Jahr so manchem. Genau. Aber haben Sie auch Fragen dazu gestellt, ob die Jugendlichen, gerade in dem Alter, geht ja die Schulzeit so langsam zu Ende, man fragt sich, studiere ich, gehe ich ins Ausland, was mache ich eigentlich nach dem Schulabschluss, ob die sich von der Corona-Krise auch so ein bisschen bedroht fühlen in ihrer Zukunft?
Also die Zukunftsperspektiven haben wir einmal vor der Corona-Krise gefragt und dann unfreiwillig sozusagen während der Corona-Krise nochmal. Und es zeigt sich, dass diejenigen, die optimistisch waren, den Optimismus auch in der Corona-Krise nicht verloren haben. Es gibt nur so eine kleine Minderheit, bei der das anders war, aber vor allem die bildungsbenachteiligten Jugendlichen, die hatten vorher schon das düsterste Zukunftsbild gezeichnet und es hat sich in der Corona-Krise aber auch nicht weiter verschlechtert, sondern ist auf ähnlichem Niveau dann geblieben.
Es gibt immer wieder Kritik an Ihrer Studie aufgrund der Zahlen. Sie stellen lange und ausführliche Fragen, führen intensive Gespräche, nicht Sie persönlich alle, aber Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja. Aber mit relativ wenig Menschen. Es waren in diesem Fall 72 Jugendliche zwischen 14 und 17. Kann man mit 72 Jugendlichen feststellen, wie der Jugendliche an sich denkt?
Also die Kritik, muss man sagen, kommt ja eher von der interessierten Öffentlichkeit, die sich mit diesen sozialwissenschaftlichen Methoden nicht so auskennt. Das ist auch völlig nachvollziehbar, dass man da mal nachfragt, wie kann das denn sein? Also wir haben 72 Jugendliche befragt in mehrstündigen Tiefeninterviews und nicht ganz viele mit einem standardisierten Ankreuzfragebogen, ja. Weil uns interessiert vor allem auch Antworten auf Fragen zu bekommen, die wir gar nicht gestellt haben. Ja? Durch diesen offenen Ansatz ist es zwar nicht in einem statistisch-mathematischen Sinne repräsentativ, aber diese Befunde besitzen eine hohe inhaltliche Gültigkeit, weil wir eben keine Antwortmöglichkeiten, Beschränkung vorgeben, sondern ganz offen erheben. Und unser Ziel ist es immer, alle möglichen Einstellungen und Motive zu einem bestimmten Thema zu erfassen. Und dafür reicht auch schon eine relativ kleine Stichprobe aus, wenn sie denn strukturtypisch angelegt ist. Das heißt, wenn wir Stadt-Land berücksichtigen, die verschiedenen Geschlechter und die verschiedenen Bildungshintergründe. Und vielleicht mal so, vielleicht nur auch mal als Fußnote, um auch die Wertigkeit von so einer Studie nochmal zu illustrieren. Also es ist viel, viel, viel aufwendiger und auch teurer, 72 Jugendliche bei sich zu Hause mehrstündig zu befragen, dann die Fotos zu machen, Selbstzeugnisse von Jugendlichen einzusammeln, als 2000 Jugendliche repräsentativ zu befragen und auszuwerten. Wir hatten allein mit fast 6000 Transkriptseiten zu kämpfen am Ende bei der Auswertung.
Und diese Auswertung liegt jetzt vor. Die Sinus-Jugendstudie 2020 ist heute erschienen und wir haben darüber mit dem Studienleiter Marc Kalmbach geredet. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Kassel. Tschüss.
Tschüss.